Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Das Thema der heutigen Podcast-Folge: New Work.
Mein Name ist Michael Gleich und mein heutiger Gast ist Bettina Rollo aus Berlin. Sie ist Organisationsentwicklerin und ihr besonderer Ansatz, wenn ich ihn richtig verstanden habe, ist es, die Entwicklung von Organisationsstrukturen mit den Entwicklungsprozessen der einzelnen Personen darin zu verweben. Herzlich willkommen, Bettina.
Hallo Michael, vielen Dank für die Einladung.
Erstmal die Frage, gibt es überhaupt eine einheitliche Definition von New Work? Denn das ist der Ansatz, den du besonders verfolgst.
Also in meiner Wahrnehmung nicht. Ich glaube, das ist für uns alle gerade ein Forschungsfeld, wo ganz viele Menschen unterschiedliche Ansätze ausprobieren, auch unterschiedlichen Prinzipien folgen und jeder findet da so ein bisschen seinen eigenen Schwerpunkt drin. Wir haben uns sehr angefreundet mit dem Prinzip, was ja Frédéric Laloux auch in seinem Buch Reinventing Organizations darstellt, dass Selbstorganisation auf dem Prinzip beruht, dass wir versuchen, Entscheidungen fluide in Organisationen dahin zu verlagern, wo die Kompetenz ist.
Was heißt fluide?
Dass wir flexibel darauf antworten können, es gibt eine bestimmte Aufgabe. Und dann finden wir im Grunde raus, wer hat denn jetzt die größte Kompetenz, uns in dieser Aufgabe zu führen und wer arbeitet dem zu. Dann bilden wir temporär eine sogenannte kompetenzbasierte Hierarchie und die lösen wir dann aber auch wieder auf, wenn die Aufgabe erfüllt ist. Da gibt es sicherlich auch Aufgaben, die laufen durch. Da kann man dann im Durchlauf dieses Standardsprozesses immer mal wieder schauen, wo wollen wir da wechseln? Macht das Sinn? Wer will vielleicht sich auch weiterentwickeln? Aber das Prinzip ist nicht, dass wir uns anhand einer vorgegebenen, einmal festgelegten, zum Beispiel funktionalen oder rollenbasierten Hierarchie orientieren, sondern dass wir immer wieder schauen, wer ist denn hier am kompetentesten und wer sollte in Führung gehen.
Das heißt, Hierarchie gibt es, aber die Hierarchie ist nicht fest, sondern wer es zu sagen hat, richtet sich gerade danach, wer am meisten weiß, um die Aufgabe auch gut zu erfüllen. Kann man das so sagen?
Genau. Damit würde ich jetzt in meiner Interpretation von New Work und Selbstorganisation New Work auch abgrenzen von partizipativen und demokratischen Ansätzen. Immer mal wieder werde ich eingeladen, Organisationen zu begleiten, die schon was getan haben und in Richtung New Work. Und dann komme ich in das Team oder die Organisation rein und finde sehr viele Konsensstrukturen vor oder Mehrheitsvotum. Also wo man sich demokratischer, partizipativer Instrumente bedient, um Selbstorganisation herzustellen. Ich begreife das immer so, dass man sagt, okay, wenn wir uns was eher Demokratisches geben, dann suchen wir nach einem Organisationsmodell, was uns erlaubt, jedem Raum für seine Stimme zu geben. Wir wollen Menschen hören, wir wollen ihnen Partizipationsraum, also Beteiligungsräume schaffen. Wir wollen uns austauschen. Selbstorganisation geht für mich mehr in die Richtung, wir wollen Potenziale entfalten. Also wir wollen schauen, was ist denn jetzt mit dem konkreten Projektauftrag, den wir haben oder das Produkt, was wir entwickeln wollen oder was sonst immer das, was wir da an Unternehmungen zusammen haben, tut. Wir wollen darin das größte Potenzial entfalten. Und deswegen gehen wir wieder weg von etwas, wo alle gleich sind, hin zu etwas, wo wir Kompetenz hierarchisch sortieren, weil wir das in einem Austausch miteinander immer wieder auch feststellen können, also weil wir die Fähigkeit auch haben, festzustellen, ah, du bist da besser als ich.
Selbstorganisation scheint ein zentraler Wert zu sein. Was sind andere zentrale Prinzipien, die du einbringst, wenn du mit Organisationen arbeitest?
Ja, du hast es ja eben schon angekündigt, dass mir immer so dieser Inner Work-Anteil auch sehr wichtig ist. Und das finde ich immer total wichtig darzustellen, dass das aber nicht ist, weil ich jetzt ein großer Fan davon bin, dass wir alle immer besonders viel kommunizieren und besonders viel feedbacken um des Feedbackens und Kommunizierens selber willen, sondern dass es darum geht, dass ich das so begreife, wenn wir eine Organisation nehmen, dann müssen wir ja immer Führung und Zusammenarbeit da drin herstellen. Das tun wir in der Bürokratie, das tun wir in der Diktatur, das tun wir in den klassischen funktionalen Hierarchien genauso wie in Selbstorganisationen. Das heißt, Führung taucht als eine Funktion auf. Wer die Führung übernimmt und über welche Strukturen und Instrumente wir sie herstellen, ist dann die zweite Frage. Und da haben wir ganz unterschiedliche Instrumente. In diesen Instrumenten gibt es immer einen Struktur- und Prozessanteil und immer einen freien Anteil, der durch Kommunikationsfähigkeit gefüllt werden muss. Das ist jetzt in der Bürokratie zum Beispiel ziemlich klein, also dieser freie Teil, der über Kommunikation gefüllt werden muss. Da haben wir relativ eine große Expertise zu sagen, okay, wir können fast alles durchdeklinieren. Wir haben Strukturen, wir haben Prozesse, wir haben Regelwerke, wir haben Rollendefinitionen. Jeder weiß genau, was er zu tun hat, weil es verschriftlicht ist und weil man sich anhand dieser Prozesse sehr gut langhangeln kann. In Selbstorganisation ist es genau das Gegenteil. Da haben wir einen minimalen Strukturanteil. Da legen wir oft nur so Dinge fest wie, es gibt ein paar zentrale Überblicksrollen, die gefüllt werden müssen. Und dann haben wir eher so grundsätzliche Prozesse definiert wie, wie kommen wir zu Entscheidungen? Wo müssen wir andere Menschen mit einbeziehen? Es gibt so ein paar Unternehmen, die haben dann ein paar Grundregeln wie, alles, was nicht verboten ist, ist erstmal erlaubt. Wenn du etwas machen willst, dann musst du feststellen, wer davon betroffen ist. Und mit denen klärst du dann deinen Entscheidungsprozess. Das sind keine durchdeklinierten Standardprozesse, sondern es sind Grundprozesse rund um Entscheidung, Konflikt, Feedback, die definiert sind. Alles, was wir dann darüber hinaus miteinander koordinieren, das machen wir auf Basis unserer Fähigkeit zur Kommunikation. Und da brauchen wir ein ziemlich hohes Niveau. Und deswegen ist mir so dieser Inner Work-Anteil wichtig und deswegen haben wir unser Buch ja auch New Work Needs Inner Work genannt. Aber für mich ist das tatsächlich so, dass Selbstorganisation das braucht. Es ist keine Wahl.
Du hast schon das Buch erwähnt, dass du und auch die Joanna Breidenbach, mit der du es geschrieben hast, die Gründerin von einer Spendenplattform im Internet, Better Place. Von welchem Menschenbild seid ihr denn ausgegangen? Das traditionelle Menschenbild, was ich so wahrnehme in Unternehmen, ist, dass die Menschen eigentlich ja gar nicht arbeiten wollen, eigentlich faul sind und man muss sie motivieren, entweder mit Belohnung oder mit Bestrafung. Beruht New Work auf einem anderen Menschenbild?
Wenn man sich für dieses Organisationsmodell entscheidet, geht man schon mal davon aus, dass jeder erstmal intrinsisch motiviert ist, da zu sein. Also, dass jeder, der im Unternehmen ist, selbstverantwortlich und für sich motiviert diese Entscheidung getroffen hat, da zu arbeiten, auf seine Art und Weise Lust darauf hat, was er da tut und sich so einbringen will. Und die andere Annahme, die man trifft, ist im Grunde auch, dass Menschen, die in Selbstorganisationen unterwegs sind, es mögen, relativ viel selbstverantwortlich zu entscheiden, auch Verantwortung zu übernehmen für Konsequenzen, die dann daraus entstehen und generell sich auch mit anderen Menschen darüber auseinandersetzen möchten. Das heißt, wir haben auch immer wieder den Fall in den Transformationsprozessen, dass einige Mitarbeiter feststellen, ich möchte geführt werden. Ich möchte eingebettet sein in die Stabilität einer funktionalen Hierarchie, wo jeder eine bestimmte Rolle hat und ich mich darauf beziehen kann, wie diese Rollen miteinander verknüpft sind und mich dann entlang der Prozesse, die wir miteinander vereinbaren, langhangeln kann. Das tut mir gut, das entspricht meinem Sicherheitsbedürfnis. Und das finde ich auch super. Für mich ist gute Organisationsentwicklung die Passgenauigkeit zwischen, wer sind wir als Menschen im Unternehmen, was ist das Produkt, was wir auf die Straße bringen wollen, was ist unsere Marktumgebung, was sind sonstige Einflüsse, die uns bewegen und was sind denn die Strukturen und Prozesse, die dazu passen und die uns helfen, das auf die wirksamste Art und Weise umzusetzen und im besten Fall auch noch auf eine Art und Weise, die uns als Menschen gut tut.
Du hast den Begriff Inner Work mehrfach genannt. Sag doch mal konkret, was dazugehört. Das hört sich ja so ein bisschen nach Psychotherapie an.
Genau, das ist immer so ein bisschen die Befürchtung. Ich hatte neulich einen Workshop, da kam ich dann zum zweiten Mal wieder an und dann meinte einer der Mitarbeiter, der beim ersten nicht dabei war, so, ah, Sie sind die schamanische Beraterin. Also man merkt immer, da wird immer ganz viel befürchtet, was denn da so Schlimmes jetzt passieren kann, wenn man sich mit Inner Work beschäftigen kann. Und gleichzeitig geht es mir darum, immer genau die Abstufung zu finden, die zu dem Kontext passt. Also eben dann nicht therapeutisch. Sondern es geht darum, dass wir in dieser Balance zwischen, wir müssen jetzt einen Teil der Orientierung und der Entscheidungsfähigkeit, die wir normalerweise über Prozesse und Strukturen herstellen, über unsere Kommunikation herstellen, brauche ich bestimmte Kompetenzen zu einem bestimmten Grad, weil ich nämlich die Informationen brauche, die ich darüber herstellen kann. Und das fängt bei mir an. Ich muss erstmal wissen, was bei mir gerade los ist. Das heißt, wenn wir beide jetzt ein Projekt machen wollen, wir müssen rausfinden, wer das denn jetzt von uns beiden leiten sollte. Und ich habe in mir, sagen wir mal, eine große Schüchternheit und Unsicherheit und würde mich deswegen nie klar und deutlich mal positionieren, zu sagen, hey, ich bin jetzt aber hier die kompetenteste Person und ich sollte jetzt von uns beiden führen. Dann wird das ja immer zu einer Verzerrung unserer kompetenzbasierten Hierarchie führen. Das heißt, es ist gut, wenn ich über mich selber weiß, ich bin ein bisschen schüchtern. Das fällt mir schwer. Und dann am besten noch, wenn ich sagen kann, ich glaube, ich brauche da ein bisschen Unterstützung. Im Endeffekt fängt alles bei der individuellen Klarheit an und dann ist das nächste Kompetenzset alles das, was unsere Interaktion betrifft. Das heißt, kann ich dir ehrliches Feedback geben? Habe ich dafür eine Sprache? Also weiß ich überhaupt, wie Feedback geben geht? Bin ich in der Lage, Konflikte mit dir anzusprechen? Habe ich Konfliktinstrumente zur Hand, die mir helfen, auch schwierigere Situationen zu managen? Und dann gibt es noch eine Perspektive darüber, die entsteht, wenn wir Selbstorganisation leben wollen. Dann fehlt uns ja die Überblicksfunktion, die normalerweise die Führungskraft reinbringen würde. Gute Führungskräfte sind ja dafür verantwortlich, einen Überblick über ein Team zu halten oder über einen Bereich. Und von oben drauf zu schauen, zu gucken, sind alle an ihrem Platz, interagieren die auf die beste Art und Weise, schaffen wir die Qualität, die wir gerade machen wollen und so weiter. Also alles, was so aus dieser Balkonperspektive an Informationen entsteht. In Selbstorganisation haben wir die Hierarchie nicht mehr, wir haben keine Führungskraft mehr, die das tut. Das heißt, wir müssen immer wieder zusammen in die Metareflexion gehen. Wir müssen immer als Team auch mal rauf auf meinen Balkon, runter auf die Tanzfläche gucken und sagen, okay, was sehen wir denn? Wie tanzen wir denn da unten miteinander? Haben wir die richtigen Tanzschuhe an? Läuft die richtige Musik? Muss der Tanzsaal renoviert werden? Und das müssen wir dann zusammen leisten.
Du hast das Buch von Frederic Laloux, Reinventing Organizations, auch erwähnt. Der Untertitel ist ja so, dass es um sinnstiftende Organisationen auch geht. Ist dieses sinnstiftende Element für dich auch ein ganz zentrales in der Arbeit, die du machst? Und meine zweite Frage wäre, naja, wer stiftet denn da Sinn für wen? Also wie ist auch die Beziehung zwischen dem Sinn, den der Einzelne, die Einzelne im Unternehmen findet und dieser gemeinsame Unternehmenssinn?
Ich habe immer das Gefühl, wir müssen zwischen Sinn und Purpose unterscheiden und ich weiß immer nie, wie man Purpose gut auf Deutsch übersetzt. Das eine ist, dass sinnstiftend auch relevant ist für Unternehmen, die sich anders strukturieren. Das ist ja im Grunde das Bedürfnis, dass ich Sinn und Motivation erlebe in dem, was ich da tue und was mir die Unternehmung, die Organisation anbietet. Und das ist ja nichts anderes, als dass meine Werte sich mit den Werten der Organisation und der Unternehmung überlappen. Ich glaube, das ist überall wichtig und das wäre für mich jetzt erstmal sinnstiftend. Ich finde das, was Laloux beschreibt, was er ja Evolutionary Purpose nennt, ist für mich die nächste kollektivere Betrachtungsweise von Sinn. Und das ist für mich eine Konsequenz aus dem, dass Laloux ja oft auch bei Selbstorganisation als das Organisationsmodell referenziert, was Potenzialentfaltung möglich macht. Wir kommen zusammen in einer Intention. Die Intention kann auch die Firma sein. Und dann gehen wir nicht mehr in den uns vielmehr gewohnten lineareren Zielprozess. Ja, wir setzen uns jetzt ein ganz bestimmtes Ziel und da arbeiten wir jetzt drauf hin, sondern wir gehen eher zusammen in einen emergenten Prozess.
Was heißt das? Emergent?
In einen Prozess, wo wir noch nicht genau wissen, wo es uns hinführt und sehr darauf achten, was in dem Prozess passiert, um dann davon zu lernen und immer weiter rauszukristallisieren, worum es denn hier eigentlich gehen kann. Das machen agile Methoden ja in dem Sinne auch, dass agile Methoden ja nicht mehr auf ein Ziel hinarbeiten, sondern auf einen Ergebnishorizont und sagen, wir dürfen auch Schleifen rennen, wir dürfen uns auch mal wieder 3 Meter nach hinten bewegen und irgendwo an irgendeinem Punkt dieses Ergebnishorizonts werden wir irgendwann rauskommen mit diesem Projekt. Also die agilen Methoden schauen da auch schon in die Richtung. Ich glaube, Laloux geht in seinem Buch nochmal einen Schritt weiter. Und er sagt im Grunde, eine Organisation kann man auch als Wesen betrachten. Und dieses Wesen hat sowas wie einen Entwicklungspfad, wie so ein Blueprint, also eine Blaupause. Die ist schon da. Und was man als Menschen, die in der Unternehmung sind, dazu beitragen kann, ist rauszufinden, wo will diese Blaupause denn hin? Und wie kann ich ihr möglichst nicht im Weg stehen? Und das, finde ich, ist nochmal Purpose. Das geht aber über meine eigene sinnstiftende Motivationsperspektive nochmal hinaus für mich.
Ich würde das gerne nochmal auf das Thema Veranstaltungen beziehen. Das ist ja ein grundsätzliches Thema hier in diesem Podcast. Veranstaltungen, auch mehrtägige Veranstaltungen, könnte man ja als temporäre Organisation, als temporäre Gemeinschaften oder wie du gerade gesagt hast, vielleicht ja sogar als Wesen betrachtet. Gleichzeitig ist es halt so, dass viele Veranstaltungen noch ablaufen wie Kontrollräume, so möchte ich das mal bezeichnen. Also jemand steht vorne und spricht, die Menschen sitzen in Reihen, hören zu, dann gibt es noch ein paar Nachfragen, da ist wenig Dynamik drin. Wie könnte es aussehen, die Prinzipien, mit denen du arbeitest, so auf Veranstaltungen anzuwenden, dass sie auch sinnstiftend wirken, dass sie mehr Selbstorganisation haben, dass sie vielleicht auch vertrauensbasiert sind.
Da müssen wir wahrscheinlich mal unterscheiden, also in dem, was passiert, während die Veranstaltung entwickelt wird und organisiert wird und dann in dem Veranstaltungssetting selber. Für die Entwicklung, für die Planung, denke ich, ist es eine Frage, wie das Team sich aufstellt, was sich damit beschäftigt. Und es hat natürlich auch viel damit zu tun, inwieweit wir uns vielleicht auch trauen, auch was zuzulassen, was außerhalb des bekannten Erwartungshorizontes liegt. Sonst würde ich sagen, wäre das ja dasselbe Prinzip, was wir jetzt schon besprochen haben. Ein Veranstaltungsteam schaut halt, wer kompetenzbasiert, wer übernimmt hier was. Und man folgt gemeinsam dem, wie der Impuls zu einer bestimmten Veranstaltung, wie der sich entwickelt. Also wir haben vor 3 Jahren, haben wir mal eine kleine Konferenz organisiert zu dem Thema New Work und haben das im Grunde genauso intern organisiert. Wir wussten nur, wir wollen eine Konferenz zu dem Thema machen und das haben wir dann sich immer weiter emergieren lassen. Das war jetzt aber auch ein kleines Format. Immer wieder ist jemand anders in Führung gegangen. Wir waren wahrscheinlich im Endeffekt so 8 Personen, die das organisiert haben. Und das ist durchaus auch ein bisschen anders abgelaufen, als viele das kannten. Und wir haben zum Teil Informationen viel später liefern können, als die Leute das gewohnt waren und dann einiges auch wieder umgeschmissen. Aber wir waren mit einigen Dingen auch schon viel früher fertig. Wir haben ein Konferenzformat gehabt, was maximal interaktiv war. Also wo die ganze Zeit das Feedback aus dem Raum in die weitere Gestaltung der Agenda mit eingeflossen ist. Wir hatten natürlich Schwerpunkte, wir hatten ja auch unsere Speaker, aber trotzdem hat sich das auch über diesen Tag hinweg immer wieder zusammengestaltet und emergiert, jetzt ohne, dass wir direkt einen Open Space gemacht haben. Das waren schon Vorträge, aber einfach mit viel Interaktion.
Du hast das Stichwort Risiko genannt. Was ist denn das Risiko, wenn man sich auf so einen offeneren Prozess einlässt?
Gute Frage. Erstmal ist das erste super simple Risiko in Anführungsstrichen, man hat einen spürbaren Zeitinvest in Kommunikation und Sortierung. Und da kann man davon ausgehen, dass man 30% der Arbeitszeit zum Teil in Abstimmungsprozesse investieren muss, weil man die jetzt nämlich neu lernen muss. Wenn wir alle mit den ganzen Fähigkeiten, Perspektiven und der Expertise, die wir brauchen, um Selbstorganisation zu leben, wenn wir in der Schule und im Studium dazu ausgebildet worden wären und so im Unternehmen ankommen würden, dann würde das natürlich alles viel schneller gehen. Aber wir müssen ja jetzt einen Teil dessen, was unsere Gesellschaft uns noch nicht beibringt, müssen wir jetzt im Unternehmen nachholen. Das heißt, es braucht ein Zeitinvest. Braucht meistens so 2 Jahre, bis so ein kleines Unternehmen dann auf einem, sagen wir, stabilen Niveau ist. Dann wird das weniger, bleibt aber mindestens bei 20%. Also drunter geht's gar nicht. Ist natürlich aber dann ein Teil des ganz normalen Ablaufs. Das ist dann gar nicht mehr so spürbar und wird vor allem nicht so als Belastung empfunden. In dem Sinne schon auch wirtschaftliches Risiko. Die Zeit muss ja irgendwo herkommen. Das ist definitiv ein Thema. Ein anderes Thema, was mich immer sehr beschäftigt, ist die Frage nach Heterogenität versus Homogenität in solchen Unternehmen. Weil ich schon am Anfang immer sehe, dass Teams natürlich dann durch Diversität und Heterogenität sehr gefordert sind. Das fällt einer Führungskraft, die gut ist, oft viel einfacher, so einen diversen Haufen zusammenzuhalten. Ich sehe oft, dass sich diese Unternehmen erst homogenisieren. Das ist aber ein Risiko in dem Sinne, wir brauchen Diversität für Kreativität. Wir wollen nicht, dass alle gleich sind. Ist aber so viel einfacher im Zwischenmenschlichen, wenn wir uns alle so ähnlich sind. Weil ich jetzt ein paar Firmen habe, die so 5, 6 Jahre damit unterwegs sind, was ich wieder sehen kann, ist, je mehr die reifen, desto mehr Heterogenität lassen die wieder zu. Das heißt, jetzt sind die wieder viel diverser, als sie am Anfang waren. Der andere Punkt ist immer so meine Frage, was ist denn mit Innovation und vor allem radikaler Innovation? Wir erhoffen uns ja von Selbstorganisation, Innovationsfähigkeit. Gleichzeitig ist es auch wieder einfacher, über eine festgesetzte Hierarchie radikale Innovationen, an die am Anfang zum Beispiel keiner glaubt, durchzupushen. Dann geht halt Steve Jobs hin und sagt, es wird das Smartphone geben. Und auch wenn keiner dran glaubt, außer mir, ich bin halt hier der Boss und ihr macht das jetzt trotzdem. Und in selbstorganisierten Teams, weil ja alle Kollegen sind, sehe ich am Anfang dann so ein bisschen, man einigt sich für eine Weile ein bisschen zu sehr auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und das löst sich dann auch wieder auf, aber so die Frage nach Exzellenz, Cutting Edge, richtig radikaler Innovation, das ist immer noch so eine Forschungsfrage, mit der ich so ein bisschen gehe.
Es ist mehr Sinn, es ist mehr Selbstorganisation, es ist mehr Verantwortung für den Einzelnen, es ist mehr Innovation. Gibt es noch etwas, was du auch beobachten kannst bei den Organisationen, die du begleitet hast oder begleitest? Wie soll ich sagen, als Gewinn auf der Habenseite?
Was viele von den Organisationen formulieren, ist, dass das Wohlbefinden des Einzelnen ansteigt und damit auch die Produktivität. Was ich zum Beispiel von Ashoka gehört habe, ist, dass Da hat ein Mitarbeiter ganz schön formuliert und hat gesagt, wir haben denselben Stress wie vorher, aber weil ich hier jetzt als die Person auftauche, die ich auch außerhalb meines Jobs bin und keine Energie mehr da rein investieren muss, meine berufliche Persona anzulegen, gehe ich mit dem Stress, den wir vorher hatten, so anders um, erlebe den so anders in mir und fühle mich nicht mehr so gestresst und erschöpft wie vorher. Also da heißt, da ist ein Gewinn drin, dass wir Räume schaffen, in denen wir nicht mehr eine Erwartung an unsere Persona erfüllen müssen, sondern wo wir uns so einbringen, wie wir sind. Und das spart einfach Energie. Das ist das eine. Und dann das andere ist, dass ich sagen würde, ich erhoffe mir von selbstorganisierten Unternehmen holistischere, ganzheitlichere Antworten auf die Herausforderungen von heute.
Was heißt das?
In der komplexen Welt, in der wir heute leben, brauchen wir Menschen, die multiperspektivisch holistisch auf Fragestellungen drauf gucken und nicht, weil die Organisationsstruktur sie in eine bestimmte Idee von Effizienz und Effektivität reinzwängt, die viel linearer ist, also wo wir diese Komplexität von holistischen Antworten gar nicht präsentieren können, weil wir sofort die Antwort von dem System kriegen. Das ist ja überhaupt nicht fokussiert, das ist ja viel zu breit gedacht, das liefert nicht sofort die konkreten Antworten, die wir brauchen, ganzheitlich. Das heißt, ich erhoffe mir, dass diese Unternehmen, weil sie das im Grunde die ganze Zeit miteinander machen müssen, um diese kompetenzbasierten Hierarchien leben zu können, dass sich das auch auswirkt auf die Lösungen, die sie uns präsentieren und dass wir dann anfangen, Antworten zu sehen, die uns wirklich bei den krassen Herausforderungen helfen, die wir gerade versuchen zu meistern.
Jetzt gehe ich nochmal zum Schluss auf die Veranstaltung selber ein. Wenn die jetzt schon läuft, das Vorbereitungsteam hat vielleicht in deinem Sinn selbst organisiert, ganzheitlich gearbeitet. Jetzt ist die Veranstaltung, da haben wir nicht so viel Zeit für diese Lernprozesse, wie sich diese temporäre Gemeinschaft zusammenruckelt. Wie können die trotzdem sich verändern, dass Menschen in ihrer Ganzheitlichkeit, also mit ihrem Körper, mit ihren Emotionen, mit ihrem Geist dort sein können, sein dürfen, sich entfalten können? Was würdest du sagen?
Für mich ist immer schon mal das Erste, egal wo ich bin und wo ich einen Vortrag halte, ist meine Kondition, dass ich mindestens 2 kurze Austauschrunden machen darf, egal was da für ein Publikum sitzt, egal wie sehr die daran gewöhnt sind oder nicht. Das bedeutet, ich erzähle was und dann jetzt drehen Sie sich bitte zu Ihrem rechten Nachbarn um und erzählen mal kurz für eine Minute, was das mit Ihnen macht, was Sie gerade gehört haben.
Warum ist dir das so wichtig?
Weil ich finde, der erste Schritt wäre, dass wir Räume schaffen, in denen Menschen wirklich für sich reflektieren können, weil es die Information gerade mit ihnen macht, die sie bekommen haben. Und dann ist das egal, was das für ein Inhalt ist. Auch wenn das ein komplett wissenschaftlicher Vortrag wäre, ist es ja trotzdem irgendwie genau der Prozess, den ich hinterher brauche, das zu in mir zu integrieren. Und es hilft einfach total, wenn ich das einem anderen Menschen kurz erzählen kann. Ja, also wenn ich das kurz darauf rückzureflektiere, warum bin ich hier? Was macht die Information jetzt mit mir? Welchen Erkenntnisgewinn habe ich? Und dann von jemandem anders zu hören. Also für mich ist so der Stichpunkt Austausch, also schon Austauschräume zu schaffen. Und das geht super simpel. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum das nicht öfters auftaucht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich auf Veranstaltungen bin, wo man mich zwingt, 6 Stunden lang nur zuzuhören, ohne dass ich mal jemals was von mir zu jemandem, also über das, was ich da gerade erlebe, sagen kann, schalte ich nach 2 Stunden ab.
Das heißt, dieser Austausch ist schon ansatzweise das, was du auch Inner Work nennst, also so Selbstreflektieren, wie kommt das bei mir an, aber auch zu hören, wie kommt das bei jemand anderes an, da entsteht ja schon die Beziehungsebene. Ist das schon so rudimentär, die Inner Work?
Genau, das wäre jetzt so der allererste Schritt. Das ist die Übersetzung einer Check-in- und Check-out-Runde im Team-Meeting. Das ist genau da dieselbe Funktion. Ich habe ja mal eine Weile in der Automobilindustrie gearbeitet. Von den wirklich, sagen wir mal, sehr sachlichen Settings, die man so im Business auch kennt, da ist ja ganz viel krass Herausforderndes drin. Einfach mit jemandem reden, den ich nicht kenne. Also meine Einladung wäre dann an der Stelle immer auch zu mischen zwischen, was ist mein sachlicher Erkenntnisgewinn hier gerade und wie geht's mir denn damit? Persönliches mit professionellem Inhalt gleichzeitig darzustellen, den Kontakt herzustellen. Also da sind ja ganz viele von den Kompetenzen, die wir heute gesprochen haben, in einer mini kleinen Sequenz mit inbegriffen. Und wenn ich Vorträge gebe, dann erzähle ich 5 Minuten, wer bin ich, was mache ich, warum interessiert mich New Work? Und dann sollen die sich immer gegenseitig kurz erzählen, warum sie denn New Work interessiert. Und danach ist die Atmosphäre im Raum eine ganz andere. Weil dann hat auf einmal Kontakt stattgefunden. Und dann ist es von schweigend, alle sind so ein bisschen zurückgelehnt, gucken mich ganz ernst an. Auf einmal sieht man irgendwie ein bisschen lächeln, es fühlt sich wärmer im Raum an. Ich habe auch mehr Interaktion, also ich mache das auch um meiner selber willen, weil ich sonst manchmal auch mich so völlig distanziert fühle zu dem Publikum, vor dem ich da auf einer Bühne stehe.
Jetzt drehe ich die Reihenfolge mal um und frage dich ganz zum Schluss unseres Gesprächs, warum ist dir New Work wichtig?
Es entspricht mir einfach. Ich glaube, so wollte ich schon immer arbeiten und es entspricht einfach ganz viel dessen, was mir am Leben Spaß macht. Der Freiraum, aber auch das Bezogene da drin. Genau diese Balance zwischen wir machen etwas zusammen. New Work ist für mich ja auch kein Freifahrtsschein für ich mache jetzt genau das, was ich will, sondern ich bringe mich voll ein, aber ich mache das in Kontakt mit jemandem anders und ich lerne auch die Kompetenzen, die Qualitäten eines anderen Menschen mit reinzunehmen und dann gucken wir mal, was sich hier Krasses zwischen uns entwickeln kann. Das ist meine Lebensphilosophie und deswegen interessiert mich das.
Herzlichen Dank, Bettina, für das, was sich zwischen uns jetzt in dieser halben Stunde entwickeln durfte und weiterhin viel Erfolg und viel Erfüllung bei dieser tollen Arbeit.
Vielen Dank, Michael.
Dies war ein Podcast aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign – Gespräche über gute Veranstaltungskultur.